Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Unsere heutige Blaue Stunde ist einem ganz ungewöhnlichen Menschen gewidmet, der in der Wiesbadener Kultur eine große, kaum zu überschätzende Rolle spielt. Es ist der Kunstsammler Frank Brabant. Morgen wird er 85 Jahre alt. Seine Sammlerkarriere ist beispielhaft. Seine ehemalige Diskothek Pussycat gilt als legendär. In den letzten Jahren war er ein paar Mal Gast in der Blauen Stunde und heute hören Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ausschnitte aus diesen Sendungen, ergänzt von aktuellen Kommentierungen des Jubilars. Los geht's mit einer Frage, die ich ihm vor ein paar Tagen gestellt habe.
Frank, unser erstes Treffen war 2014, als du Helene im spanischen Kostüm von Alexei von Jawlensky verschenkt hast. 9 Jahre ist das jetzt her, unser erstes Treffen. Wie ist es dir, Sammler, in der Zwischenzeit ergangen? Was waren so die wichtigen Stationen in diesen 9 Jahren, was für dich wichtig war?
Ja, vor allen Dingen die Ausstellung im Museum hier zu meinem 80. Geburtstag 2018. Das war einer der wichtigen Ausstellung für mich und eine der Highlights, wie man sagt, also der Höhepunkte in meinem Leben, weil ich noch nie in dem Umfang eine Ausstellung hier in Wiesbaden gehabt habe und dann noch obendrein im Museum, im Landesmuseum Wiesbaden.
Und du hast ja auch zahlreiche Ehrungen in dieser Zeit bekommen.
2 Ehrungen habe ich gekriegt. Zahlreich ist etwas übertrieben. Einmal habe ich mich eingetragen in Schwerin ins Goldene Buch. Ist ja immer noch etwas für mich was Extras, was Besonderes, weil ich 1958 mit dem kleinen Köfferchen abgehauen bin aus der DDR und wiedergekommen bin und habe mich ins Goldene Buch eingetragen.
Und die zweite Ehrung?
Und die zweite Ehrung war natürlich die Plakette, die Goethe-Plakette vom Land Hessen für meine Verdienste, in Anführungsstrichen.
Fühlst du dich jetzt ausreichend geehrt?
Nein, Ehrungen können ja noch ein paar kommen. Aber ich glaube, das ist es dann gewesen, ja.
Das allerdings kann man nie wissen. Als Frank Brabant dem Landesmuseum Wiesbaden sein Bild Helene im spanischen Kostüm des Malers Alexei von Jawlensky schenkte, geriet der bis dahin kaum bekannte Sammler ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Gehen wir zurück ins Jahr 2014.
Herr Brabant, Ihre großzügige Schenkung, die hat ja alle Leute verblüfft und gewundert und gefreut. Welche Erfahrungen haben Sie denn jetzt gemacht, nachdem Sie das Bild verschenkt haben?
Früher bin ich nicht so beachtet worden, aber inzwischen bin ich everybody's darling geworden dadurch.
Sie sind jetzt auch oft interviewt worden und nach Ihren Motiven gefragt worden und alle haben sich für Ihre Kunstsammlung interessiert.
Ja, eigentlich ist es ja, ich bin ja außerhalb Wiesbadens eigentlich schon relativ bekannt, überall, wo ich meine Ausstellung gemacht habe. Aber der Prophet im eigenen Lande.
Der Prophet gilt nichts im eigenen Land.
Ja, genau so ist es. Da sind Sie doch jetzt erst relativ spät drauf gekommen in Wiesbaden. Ich habe aber schon in Wiesbaden eine Ausstellung gehabt im Museum.
Die war allerdings nicht so spektakulär wie jetzt die.
Nein, vor allen Dingen, das war damals der Museumsdirektor, der das noch mit in seine Zeit mit hineinbringen wollte, aber das war im zweiten Stock und es war nicht gut beleuchtet und es war alles schnell, schnell, schnell. Und deswegen wurde es nicht so angenommen. Kein Aufzug im Haus, 2 Treppen hoch. Unten war die, ich weiß nicht mehr, wie diese Ausstellung mit Kandinsky und auch Jawlensky dabei. Ich weiß nicht, wie das Thema war. Aber da sind die Leute unten reingegangen und oben sind sie dann doch nicht gewesen. Viele Leute konnten auch nicht da hochlaufen.
Ging ein bisschen unter und insofern.
Ja, genau so ist es, ja.
Und insofern bekommt Ihr Bild und darüber hinaus auch Ihre Sammlung bekommt jetzt einen ganz anderen Aufmerksamkeitswert.
In Wiesbaden. Aber ich wollte das Bild ja erst dem Museum überlassen, wenn ich mal den Löffel abgegeben habe, wie man sagt, in Anführungsstrichen. und habe aber dann gedacht, nachdem die Russen mir auf den Pelz gerückt sind, Sie wissen ja, die russischen Maler wie Kandinsky und Jawlensky sind in Russland inzwischen auch sehr gefragt. Und dadurch haben die mir Unsummen geboten.
Welche Russen sind das gewesen?
Ich weiß es nicht genau. Das werden wahrscheinlich Oligarchen gewesen sein, die über eine Agentur bzw. über eine Galerie hier gegangen sind. Ich habe mit den Russen direkt keinen Kontakt gehabt, aber mit dieser Galerie in Saarbrücken. Und da habe ich mir überlegt und habe auch gedacht daran, bevor ich umkippe, und dann doch Ja sage und diese enorme Summe in Empfang nehme, habe ich dann doch dem Museum, bevor ich jetzt gestorben bin, in Anführungsstrichen, dem Museum das Bild überlassen, weil das ja gut in die Sammlung hineinpasst. Also Jawlensky hat ja 1902 seinen ersten Erfolg mit diesem Bild gehabt.
Wie viel ist es denn wert gewesen, beziehungsweise wie viel wurde Ihnen geboten?
Ja, wir sind bei 8 Millionen gelandet gewesen.
Den tieferen Grund, warum er den russischen Begehrlichkeiten widerstanden hatte, offenbarte Frank Brabant in einem Gespräch Jahre später.
Da habe ich immer an meinen Teddybär gedacht.
Was hat dein Teddybär zu tun mit dem Jawlensky-Bild?
Da bin ich der Teddybär war immer dabei. Ich bin in Schwerin geboren, bin zu meinen Großeltern nach Stettin gekommen. Da gab es dann Bombenangriffe, die ich auch mitgemacht habe als kleiner Junge, mit Teddybär im Arm. Und dann bin ich zu den Großeltern nach Hinterpommern gekommen, in die Nähe von Köslin. Auch Teddybär immer dabei. Und dann bin ich auf die Flucht gegangen und habe den Teddybär bis nach Schwerin wieder gerettet. Und wir mussten raus aus der Wohnung, weil die Russen die Wohnung haben wollten. Also der ganze Bezirk ist dann für Offiziere beschlagnahmt worden. Und ich bin runtergekommen mit dem Teddybär und vor der Tür saß eine Russin, eine Offizierin. Und die riss mir den Teddybär weg und er war verschwunden. Und das habe ich natürlich irgendwo im Hinterkopf nie so richtig in die Reihe gekriegt. Und deswegen sollte das Bild ja auch nicht nach Russland gehen. Das war im Hinterkopf immer dabei. Das ist mir hinterher erst richtig eingefallen, wie die denn auf einmal kamen und unbedingt das Bild haben wollten. Die russische Dame, die Helene im spanischen Kostüm.
Und wir kommen zu Frank Brabant und seiner beeindruckenden Sammlung, in der sich Werke von unter anderem Nolde, Pechstein, Kirchner, Mark und Macke befinden. Was ihn hauptsächlich interessiert hat, waren Expressionisten und neue Sachlichkeit. Sprechen wir mal von den Anfängen. Wie haben Sie überhaupt angefangen als Sammler? Ich habe mal gelesen, es fing an mit Briefmarken. Sie haben als Kind Briefmarken gesammelt, also Sie hatten schon so einen Sammlerwut.
Das ging damit los, dass ich mich für Bilder interessiert habe. Als Kind gab es immer am Sonntagmorgen eine Kindervorstellung im Kino. Und wenn man keine Karten gekriegt hatte, musste ich die bis zur Mittagszeit, bis zum Essen, musste ich die Zeit totschlagen, in Anführungsstrichen. Da bin ich ins Museum gegangen, was nichts gekostet hat. Und Wiesbaden, Schwerin, hat eine große Holländersammlung. Und da hab ich mich sehr dafür interessiert, wie die damals gelebt haben, die Leute. Genremalerei auf dem Eis im Winter oder in der Kirche. Die Kostüme und das hat mich alles schon sehr interessiert. Und das war die erste Konfrontation mit Bildern. Und dann habe ich natürlich Chagall und Picasso gekannt aus der Zeitung, aus der Illustrierten. Aber ansonsten war ich nicht so firm in Malerei. Und dann bin ich zufällig in eine Ausstellung geraten bei der Hanna Becker vom Rades. Die hatte eine Galerie in Frankfurt und da wurde eine Pechstein-Sammlung gezeigt und da gab es was zu trinken und zu essen. Und da habe ich gedacht, da kannst du nicht wieder rausgehen. Wenn du einen Wein getrunken hast und ein paar Häppchen gegessen hast, dann musst du irgendwie sehen, dass du musst du was kaufen. Und dann habe ich die Hanna Becker gefragt und die hat gesagt, ja, also das Bild, was sie ausgesucht haben, das war ein Pechstein Holzschnitt und da habe ich gesagt, ja, ich kann es nur abzahlen. Dann habe ich ein Jahr lang diese Arbeit abgezahlt, die damals 300 Mark kostete, aber wir haben ja nicht viel verdient im Monat.
Wie alt waren Sie damals?
Da war ich 24.
Und das war also 1962?
Ja.
Und das war der Beginn einer unglaublichen Sammlerkarriere?
Ja, Karriere in Anführungsstrichen. Ich habe mir dann Literatur gekauft und habe dann festgestellt, dass der Peckstein in einer Gruppe war, in der Brücke-Vereinigung. Und da gehörte Kirchner und da gehörte Nolde und da gehörte Schmidt-Rottluff und Otto Müller dazu. Und ich hatte mir dann einen Führerschein gemacht und dann hatte ich mir ein Auto zusammengespart, aber ich habe das Auto nicht gekauft, sondern habe mir einen Kirchner gekauft. Und so ging es dann immer weiter. Da musste ich diese ganze Brücke-Malerei musste ich dann zusammenkriegen mit Nolde und mit Kirchner natürlich und Schmidt-Rottluff. Da musste ich von all diesen Malern musste ich ein Bild oder eine Zeichnung haben. Und so ging das dann weiter. Und da habe ich mich automatisch immer mehr dafür interessiert. Und dann ging das auch, ja, im Laufe der Jahre ist das schon ein bisschen manisch geworden. Leider. Ich habe immer über meine Verhältnisse gelebt.
Nochmal zurück zu dem Pechstein. Sie waren der Auffassung, Sie können hier nicht Wein trinken, ja, ohne etwas zu kaufen.
Ja.
Wie sind Sie denn auf den Pechstein gekommen? Hat der mit Ihnen gesprochen? Hat der gesagt, diese Zeichnung, kauf mich, kauf mich?
Eigentlich nicht. Nein, das war preiswert für meine Begriffe.
Also es hätte auch irgendwas anderes sein
hätte
können.
Hätte auch Kirchner sein, ja, können, ja. Ich hatte ja keine Beziehung, ich hatte ja vorher nicht gewusst, wer Pechstein war oder wer Kirchner war. Das habe ich mir ja dann erst angelesen.
Also es war eher zufällig.
Das war zufällig und vor allen Dingen, ich war es ja nicht gewohnt aus der DDR. Ich bin ja kurz vorher abgehauen, also beziehungsweise ausgereist, illegal natürlich. Und da gab es ja damals, konnte man nicht sich 10 Paar Schuhe vorlegen lassen und dann rausgehen und sagen, gefallen mir alle nicht. Da war man schon froh, wenn man 2 Paar zur Auswahl gehabt hat. Und das hing ja alles so zusammen.
Dann haben Sie aber mehr wissen wollen und dann sind Sie eben auf die anderen Maler gestoßen.
Ja, da habe ich mir Literatur, wie gesagt, gekauft und habe mich dann informiert, dass es noch mehr Maler gab innerhalb dieser Gruppe. Und so ging es dann weiter.
Wenn ich Ihre Sammlung sehe und unglaublich beeindruckt bin, wie viele Bilder haben Sie insgesamt?
Muss 450. Man grad mal sagen,
450 Bilder. Dann frage ich mich natürlich, wenn Sie so angefangen haben mit keinem Startkapital oder jetzt, Sie sind kein reicher Erbe, wie geht das überhaupt? Ich habe dafür große Bewunderung, aber ich kann mir das gar nicht erklären. Wie macht man das?
Es geht alles nur über Kredite. Es geht alles nur und Obsession und dass man unbedingt also sich noch das und jenes kaufen möchte, aber wenn man das Geld nicht hat, dann hat man halt eben Kredite aufgenommen. Ich war früher in der Versicherung, habe dann aber ein Lokal übernommen und habe eine der ersten Diskotheken in Rhein-Main-Gebiet gehabt und habe dadurch natürlich ein bisschen mehr Geld verdient.
Das war das
Pussycat.
Das Pussycat.
Ja.
Ja. Und da haben Sie auch ein bisschen Geld verdient.
Ein bisschen, ja, ein bisschen mehr.
Ja. Und haben Sie auch Bilder immer wieder verkauft, um Geld zu haben,
ja,
um andere,
ja,
Bilder zu,
ja,
kaufen?
Genau so. Ja. Und habe dann getauscht oder habe wieder was verkauft und habe dadurch was anderes kaufen können.
Auf welche Bilder sind Sie besonders stolz und würden Sie nie, nie, nie weggeben oder verkaufen?
Stolz weiß ich nicht, aber ich würde nie, nie irgendein Bild von denen, die ich jetzt an der Wand habe, verkaufen.
Ja, sondern welche würden Sie denn verkaufen, die Sie an der Wand stehen haben?
Auch nicht. Auch kein Bild davon verkaufen, nein.
Man muss ja sagen, Sie haben nicht nur Bilder an der Wand hängen, Sie haben die auch stehen.
Ja, vor allen Dingen die stehenden Bilder werden dann wieder ausgetauscht, wenn ich eine neue Ausstellung, ja, habe.
Es ist
und dass sich die Wände nicht leer sind.
Es ist, wie André Heller zu sagen pflegt, der Überfluss an Schönheit.
Ich weiß nicht, ob es das ist, aber Sie sind außenstehend und haben das jetzt alles gesehen heute.
Kann man sagen, dass Sie in gewisser Weise ein Besessener sind?
Kann man sagen, ja. Das kann man schon sagen. Ich brauche einen Psychiater inzwischen, dass ich endlich aufhöre. Ich weiß ja nicht mehr, wohin damit, mit den Bildern.
Warum wollen Sie denn aufhören?
Weil ich erstmal nicht mehr diese Finanzen zur Verfügung habe, weil ich heute jetzt von einer Rente lebe und weil ich also nicht nur Trockenbrot essen möchte und Wasser trinken möchte, sondern weil ich noch ein bisschen was von Leben haben möchte und ein bisschen, wie sagt man schnell, Qualität, Lebensqualität haben möchte. Und deswegen muss ich das voneinander trennen. Natürlich könnte ich lebe ja über die Verhältnisse und es wird auch immer so bleiben. Aber ich möchte natürlich dann mal nochmal verreisen oder ich möchte nochmal dies und jenes machen, was ich mir leisten kann dann. Und wenn ich dann nur Bilder kaufe, dann schränkt das alles sehr ein.
Aber eine Sucht würden Sie es nicht nennen?
Doch, ist schon gewesen eine Sucht, ja.
Ist schon gewesen?
Ja. Ich versuche, da runterzufahren. Das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche, die Sucht in den Griff zu kriegen.
Im April 2018 befasste sich die Blaue Stunde mit dem Thema Sammler. Ferdinand Wolfgang Nees, der dem Museum seine unvergleichliche Jugendstilsammlung schenkte, und Reinhard Ernst, der ein eigenes Museum für seine Kunst der abstrakten Moderne plante, erzählten, was einen Sammler ausmacht. Da durfte Frank Brabant, dessen Sammlung nach seinem Tod zur Hälfte in seine Geburtsstadt Schwerin und zur Hälfte nach Wiesbaden geht, natürlich nicht fehlen. Wir wollen ja heute darüber sprechen, was einen Sammler ausmacht, wann jemand weiß, ich bin ein Sammler. Und das macht mir Spaß und ich möchte gerne viele Bilder haben. Wie ist das? Geht man da strategisch vor? Also wie ist das bei dir gewesen? Du hast nun Pechstein und Kirchner, hast du zwei Bilder gehabt. Hast du dann aus der Zeit nach Bildern gesucht, strategisch, oder hast du genommen, was du bekommen konntest?
Also ich hätte schon gern genommen, was ich bekommen konnte, aber ich habe nicht das Geld gehabt. Und so habe ich peu à peu dann langsam andere Sachen dazu gesammelt, beziehungsweise Bilder von den Brücke-Künstlern. Die Gemeinschaft hieß damals Brücke und ist in Dresden gegründet worden. Und so ist dann peu à peu andere Maler dazugekommen. Aber was macht einen Sammler aus? Das kann ich nicht beantworten. Aber das ist egal, ob man nun Bier, Seidel sammelt oder ob man Streichholzschachteln sammelt. Sammeln ist so ein Gebiet, was eigentlich auch in den Genen von Menschen ist. Früher waren es Jäger und Sammler und heute kann ich auch sagen, dass ich nach einem Bild gejagt habe, was ich unbedingt haben wollte. Und dann habe ich das auch gesammelt, wenn ich es mir leisten konnte.
Wann hattest du einen akuten Anfall von Jagdfieber?
Anfälle habe ich öfter mal gehabt. Jagdfieber ist natürlich das, weil man am Telefon im Schlafanzug sitzt und auf einer Auktion mitbietet und dann kurz vorm Herzinfarkt ist, wenn man es dann doch steigern konnte, was im Limit war, dann, also was man sich leisten konnte, was ich mir leisten konnte. Ja, was speziell habe ich beispielsweise mal einen Nolde auf dem Schirm gehabt, wie man heutzutage sagt. Und der sollte 3.000 Mark mal kosten und ich bin zur Auktion gefahren. Und ich habe mitgesteigert. Die war eine Dame da, die hat eine Galerie in New York gehabt. Und da habe ich also so lange gegengeboten, bis ich es nicht mehr bezahlen konnte, weil ich im Hinterkopf hatte, das geht nicht nach Amerika, das Bild. Und das ist bei 24.000 Mark gelandet und ich wusste nicht, wie ich es bezahlen sollte. Es ist also eine sehr spezielle Angelegenheit gewesen, das Geld zusammenzukriegen für diesen Nolde. Den habe ich heute noch. Ein kleines Aquarell, ein kleines Köpfchen, was jetzt auch demnächst im Wiesbadener Museum ausgestellt wird.
Und wie hast du denn das Geld dann zusammenbekommen?
Ich habe erst mal wieder abgezahlt ein Jahr lang und dann habe ich auch noch einen Kredit bekommen können bei der Bank.
Hast du denn auch Bilder erwerben können, indem du handeln konntest?
Ja, natürlich. Das ist auch damit verbunden gewesen, dass viele Bilder liegen geblieben sind auf den Auktionen und dass ich die dann preiswert bekommen habe. Preiswert in Anführungsstrichen natürlich. Aber das sind auch Bilder gewesen von Malern, die heute zur verschollenen Generation gehören. Und mich hat immer ein bisschen gestört, wenn ich in ein Museum gegangen bin, dass es immer nur 25, 30 deutsche Maler gab, die in den Museen vertreten waren. Und es gab ja eine ganze Menge andere, die damals in den 20er Jahren keine große Lobby gehabt haben, nicht ausstellen konnten und auch im Geheimen gemalt haben. und die 1933 dann verboten wurden. Und um diese Künstler habe ich mich dann auch gekümmert. Heute ist es so, dass die Ausstellungen, die ich mache, so sind, dass ich einmal einen Kirchner oder einen Nolde neben Meyer, Müller, Schulze hänge und dass die Leute feststellen können, dass die sogenannte verschollene Generation auch Qualitäten hatte, die durchaus bestehen können neben den bekannten Malern.
Waren einzelne Maler von besonderem Interesse für dich wegen ihrer Vita?
Ja, jein. Die Lebensläufe habe ich mir hinterher erst rausbekommen von den Malern. Mir hat in erster Linie ein Bild gefallen. Und dann, egal ob das von Meyer oder von Schulze oder von Kirchner oder von Nolde kam, dann kam aber anschließend erst, dass ich mich kundig gemacht habe, ist es richtig? Mhm. Ja, und habe dann mir irgendwie den Lebenslauf zusammengesucht. Was nicht immer einfach war, aber das ist einfacher durch Googlen und durchs Internet. Vorher musste ich in die Bibliotheken gehen und mir das zusammensuchen. Aber da habe ich dann erst gemerkt, oft, wie, was für ein trauriges Schicksal die Maler hatten. Beispielsweise bei Elfriede Lose-Wächler, die gemalt hat, die vertreten ist mit drei Bildern, die damals keiner haben wollte und auf den Auktionen gesteigert, gekauft im Nachverkauf. Und die ist 3032 in Nervenheilanstalt gekommen, weil sie einen Nervenzusammenbruch hatte und weil ihr Mann sie verlassen hatte. Und die ist 1940 im Rahmen der Euthanasie umgebracht worden. Das ist so beispielsweise ein gravierendes Schicksal, was ich erst anschließend herausbekommen habe.
Du hast dich auf diese Maler, sagen wir mal, kapriziert. Neue Sachlichkeit, Expressionismus, unbekannte Maler aus der Zeit. Aber du hast nicht plötzlich gedacht, ach, ich könnte mir mal ein Bild aus dem Impressionismus zulegen.
Impressionistische Bilder habe ich wenig. Ich habe einen Toulouse-Lautrec dabei und einen Nachimpressionisten, Louis Valtard heißt er. Die habe ich auch mit eingebunden, die um die Jahrhundertwende noch 1901, 1902 gemalt haben. Und zu diesen Bildern gehört ja auch die frühe Helene von Jawlensky, die noch im impressionistischen Stil gemalt worden ist.
Das ist das Bild, das du großzügigerweise dem Museum Wiesbaden geschenkt hast.
Ja, genau, das ist das Bild.
Und was ein richtiger Sammler ist, der kann ja nicht aufhören zu sammeln. Also wird das auch bei dir der Fall sein?
Ich habe das schon eingeschränkt. Ich habe das schon sehr eingeschränkt. Es ist schon nicht mehr so, dass ich also... Und ich weiß auch nicht mehr, wohin. Die Wände sind voll bei mir.
Also das Jagdfieber ist vorbei?
Das Jagdfieber ist weitgehend vorbei, ja. Aber wenn ich heute im Lotto gewinnen würde, 23 Millionen oder noch ein bisschen mehr, es würde ein halbes Jahr dauern, dann wäre keine 23 Millionen mehr da, sondern ich hätte das wieder in Bilder angelegt. Aber dann würde ich auch noch einen Platz finden und es braucht ja nur ein oder zwei Bilder sein, die dann entsprechend teuer wären.
Wir haben uns immer wieder über die Größe deiner Sammlung unterhalten. 2014 hast du von 450 Bildern gesprochen, 2018 von 600. Wie viele sind es heute, kurz vor deinem Geburtstag 2023?
Vielleicht 650 insgesamt. Aber jetzt habe ich aufgehört zu sammeln.
Du hast mal gesagt, du hättest kein Jagdfieber mehr. Das ist aber lange her, dass du das gesagt hast. Stimmt aber nicht, oder?
Nein, Jagdfieber habe ich immer noch, aber ich habe nicht mehr die Mittel zur Verfügung, mehr neue Bilder zu kaufen. Es muss ja irgendwann mal ein Ende finden. Und vor allen Dingen heute, wo alle Preise so in die Höhe gegangen sind, kann ich mir das nicht mehr leisten, neue Bilder zu kaufen. Aber der Jagdfieber ist geblieben.
Wie hat sich denn deine Sammlung in den letzten Jahren entwickelt, seitdem wir uns kennen? Hast du sie erweitert in dem Sinn, dass du zu vorhandenen Bildern bestimmte Maler hinzugekauft hast? Oder hast du auch neue Künstler hinzugekauft, hast andere entdeckt?
Also ich habe neue Künstler dazugekauft. Auf Auktionen Sachen wie früher auch, die liegen geblieben sind. In den Auktionen ist ja in erster Linie von Galerien gekauft worden. Und die haben immer im Hinterkopf gehabt, was sie weiter verkaufen konnten. Aber die sogenannte verschollene Generation, heißt es ja inzwischen, die ist ein bisschen durchgefallen gewesen. Und die habe ich dann preiswert kaufen können.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, 2018 hattest du 600 Bilder und jetzt sagst du, du hast 650 Bilder.
Ungefähr. Ja. Also ich habe sie nicht durchgezählt.
Also in den 5 Jahren hast du 50 Bilder hinzugekauft.
Ja, und jetzt ist Feierabend.
Wir hören dir zu. Wir wissen nicht, ob wir das glauben sollen. Wir hören, was du sagst. Was sind diese 50 Bilder? Sind das für Bilder gewesen? Welche Künstler?
Also das sind Ölbilder gewesen, Gouachen gewesen und Aquarelle gewesen. Da waren teilweise Bilder dabei von Malern, die ich vorher schon gesammelt habe, weil ich ja immer so den Werdegang gesammelt habe von bestimmten Künstlern. Und dann habe ich natürlich neue Künstler auch dazu gekauft, die mir gefallen haben, wo ich dachte, dass Qualität ist.
Hauptsächlich neue Sachlichkeit oder andere Richtungen auch?
Hauptsächlich jetzt neue Sachlichkeit, ja.
Also deine Sammlung zur neuen Sachlichkeit wächst immer weiter?
Die ist immer weiter gewachsen.
Was war deine größte Sammlerfreude in den letzten Jahren?
Das war der Herr Hü, von dem ich keine Ahnung hatte. In München ist ein Bild liegen geblieben, weil es keiner haben wollte. Keiner kannte den Herrn Hü. Und da habe ich mich dafür interessiert und habe dann auch rausgekriegt, dass dieses Bild von Herrn Hü in London in der Tate Modern schon ausgestellt gewesen ist. Wenn die Leute das in München in dem Auktionshaus gewusst hätten, hätten sie es wahrscheinlich gut verkaufen können. Aber das wussten sie nicht. Und so ist das Bild jetzt in meine Sammlung gekommen und da habe ich mich mit Herrn Hü beschäftigt. Ich habe dann auch herausgekriegt, dass der hier in Wiesbaden in der Werkkunstschule gewesen ist, damals in der Wellrichstraße war die früher. Und dass er da gelernt hat und dass er ausgebildet worden ist, teilweise hier in Wiesbaden, ist es ein Wiesbadener Architekt gewesen. Ich kannte den vorher schon. Einige Jahre, hat schon 2 Ausstellungen hier in Wiesbaden gehabt, in der Kunstverein, genau. Und da habe ich ihn auch, da habe ich die Bilder von ihm gesehen. Aber ich kannte ihn nicht im Zusammenhang, dass er gemalt hat, sondern ich kannte ihn nur als Architekten.
Und jetzt hat das Museum Wiesbaden dir ein besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht. Du durftest nämlich ins Depot gehen und raussuchen, was du ausgestellt haben möchtest. Oder wie war das?
Ja, vom Herrn Hü. Die haben auch im Wiesbadener Museum schon einige Bilder von Herrn Hü gehabt.
Das wusstest du vorher schon?
Nein, das wusste ich vorher nicht. Das ging alles auf dieses Porträt zurück, was ich in München gekauft hatte. Und dann habe ich gesehen, dass der Wiesbadener Motive gemalt hat. Nassauer Hof und Bleichstraße und so. Die sind im Moment im Museum ausgestellt in einer kleinen Sonderausstellung.
Sag mal bitte, warum dir Hü so besonders gut gefällt.
Weil er zur neuen Sachlichkeit gehört. Diese Malerei, die mit dem Expressionismus nichts mehr zu tun hat, sondern etwas Lasurmalereien sind, wie man bei Dix und bei Gross kennt vor allen Dingen, die sich ja in den 20er Jahren damit auseinandergesetzt haben, mit den Missständen in der deutschen Gesellschaft. Die waren schon bekannt, aber die anderen, die wir auch so gemalt haben wie Neue Sachlichkeit, die haben damals keine Lobby gehabt.
Karl Otto Hüs Bilder wirken auf den ersten Blick mancher Betrachter wie naive Malerei. Wer genauer hinsieht, kann verborgene Botschaften entdecken und die subtile Haltung eines Künstlers im Jahr 1933. Frank Brabant ist es zu verdanken, dass der in Wiesbaden unbekannte Maler jetzt zu sehen ist und der Kurator Roman Ziegel-Gensberger hat angekündigt, Hü und seine Zeit weiter zu erforschen. Soweit zu Frank Brabant, dem Kunstsammler. Und jetzt zu seiner anderen Unternehmung, die in Wiesbaden ihre Spuren im Gedächtnis vieler Menschen hinterlassen hat.
Du hast 1963 angefangen, Bilder zu sammeln. Das ist jetzt 60 Jahre her, Jubiläum. Und 1968 kam etwas Entscheidendes hinzu. Da ging es dann richtig ab. Du hast die Diskothek Pussycat übernommen.
Ja.
In der blauen Stunde vom April 2017 hast du uns erzählt, wie es dir damit ergangen ist. Wir hören gleich Ausschnitte aus der Sendung. Zunächst aber der haargenau passende Song von Tom Jones, Pussycat.
Ja, ja, das war der auslösende Moment, die Diskothek What's New Pussycat zu nennen. Wurde nachher zusammengestrichen auf Pussycat. Hat ja immer so ein bisschen den Eindruck gemacht, Pussycat ist sowas Schräges.
Stimmt ja auch.
Theoretisch ja. Aber so haben wir das damals nicht empfunden.
Und jetzt also ins Jahr 2017. Heute aber geht es nicht um den Sammler Frank Brabant, sondern um sein Leben als Besitzer eines Nachtclubs, dem mittlerweile schon ein legendärer Status zugebilligt wird. Es handelt sich um das Pussycat, berühmt und berüchtigt. Frank, du bist 1959 nach Wiesbaden gekommen. Du hast in einer Versicherung gearbeitet, du hast dich für Malerei interessiert und hast angefangen, Kunst zu sammeln. Also du hast ein unauffälliges, bürgerliches Leben geführt und dann bist du auf den Gedanken gekommen, das muss anders, das war dir nicht genug und du hast einen Nachtclub gegründet.
Nein, den hat es schon gegeben vorher, aber der ist überhaupt nicht gelaufen. Und als erstes habe ich bei mir die Musikbox rausgeschmissen und habe eine Diskothek daraus gemacht. Und es war die erste schwule Diskothek im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Und vom ersten Tag an lief das wie die Feuerwehr. Diese von Frankfurt, von Darmstadt, überall die Leute angekommen und sind meine Gäste geworden.
Ich wüsste aber gerne, wieso du plötzlich auf den Gedanken gekommen bist, also die Versicherung, die Arbeit dort, die reicht mir nicht mehr, Kunst sammeln auch nicht und ich will jetzt einen Nachtclub betreiben. Also was war denn das für eine Entscheidung?
Es war Folgendes, ich bin vorher auch schon in dem Lokal gewesen und habe mitgekriegt, dass es nicht lief. Und da habe ich gedacht, man, das kann man doch alles besser machen. Und wie denn die mehr oder weniger pleite waren, die Vorbesitzer, habe ich denen das abgekauft und mit einem Kredit natürlich und habe erstmal die Musikbox rausgeschmissen und habe eine Diskothek gemacht. Das war damals gerade die Zeit, fing an mit den Diskotheken und so habe ich damit gleich Erfolg gehabt. Und eigentlich war das Ausschlaggebende, dass ich Gast war in diesem Lokal und dass es halt eben vor sich hin dümpelte. Und da habe ich gedacht, das könnte man besser machen und deswegen habe ich daraus dann eine Diskothek gemacht, also ohne Musikbox. Richtig mit zwei Plattentellern, so bin ich angefangen und habe dann Disco-Musik gemacht in erster Linie, dass die Leute tanzen konnten. Eigentlich nur amerikanische und englische Musik, weil deutsche Schlager passten nicht da rein. Das war aber damals die Zeit. Ja, das fing mit Percy Sledge an und ging über die Supremes weiter, bis zu Gloria Gaynor und Barry White und diese ganzen Musiken, die damals in waren, in den Diskotheken, nach denen man tanzen konnte. Das ging dann so 10, 15 Jahre lang, hat man danach getanzt und inzwischen geht das schon wieder los. Die alten Titel werden wieder aufgelegt, beziehungsweise werden wieder rausgekramt und da tanzen die Leute heute noch danach.
Ja, kommt alles wieder.
Kommt alles wieder, ja.
Wie war das denn damals? Kann man das denn so aus dem Stand ein Lokal führen, wenn man sich sagt, ach, ich habe jetzt mal Lust, das zu machen und daraus könnte man doch was machen aus dem Pussycat? Das hieß auch damals Pussycat.
Das hieß eigentlich What's New Pussycat? Da gab es ja einen Titel von Tom Jones. Tom Jones, ja, genau.
Und also dann hast du gedacht, das ist ein schönes Lokal, das kaufe ich jetzt. Und kann man das dann so ohne weiteres führen?
Man kann nicht eigentlich. Ich habe mich als Sprung ins kalte Wasser und habe dann aber gemerkt, man eignet sich ja alles an, was notwendig ist. Ich habe ja vorher mit Lokalen und mit Wirt und sowas nichts zu tun gehabt.
War das einfach oder hattest du da schon Probleme? Gab es da so Versuch und Irrtum?
Probleme gab es in erster Linie mit der Nachbarschaft. Ich hätte also ein Bordell aufmachen können, das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber ein schwules Lokal und eine schwule Diskothek, das ging überhaupt nicht. Und da hatte ich wahnsinnige Schwierigkeiten. Leute sind vor der Tür zusammengeschlagen worden und haben sie darauf gewartet, bis die rauskamen. Und solche Sachen habe ich natürlich erlebt in der Anfangszeit. Da war es ja auch noch verboten.
Ja, lass uns doch bitte nochmal zurückgehen. 1968 war das, ja, ne? Also was waren das für Jahre damals? Also wie war die Situation von Schwulen? Könntest du das bitte nochmal, wir haben ja viele Zuhörer, die wissen das gar nicht und sind auch jünger, können sich an diese Zeiten nicht erinnern. Was war das für eine Zeit?
Also Schwulsein war natürlich überhaupt nicht anerkannt. Es ist übrigens, muss man noch sagen, heute eigentlich auch noch nicht so richtig angekommen. Aber damals war es also ganz schlimm und da wurden die Leute auf der Straße angepöbelt und das gab es nicht. Und mit Outen und so, das war also eine einzige Katastrophe, da hat sich die ganze Familie dann von dir abgewandt. Solche Sachen habe ich natürlich öfter erlebt in dem Lokal bei den Gästen, die mir das erzählt haben.
Gab es denn auch Schwierigkeiten, also wenn du sagst, da sind Leute zusammengeschlagen worden vor dem Lokal, du hattest aber da keinen Schwund, also die Besucher sind in dein Lokal gekommen.
Ja, aber ich habe dann natürlich solche Tiefpunkte erlebt, auch im Lokal, dass die Leute sich nicht mehr getraut haben, reinzukommen. Und das ging nachher erst besser, nachdem das Pussycat von ZDF, von Fernsehleuten entdeckt worden ist. Und da hat sich das gemischt und da haben die Leute natürlich gemerkt, der verkehren natürlich Leute, die wir aus dem Fernsehen kennen.
Am Anfang war es eine reine Schwulenkneipe.
Ja.
Und man kam auch nicht so ohne weiteres rein.
Nein. Da habe ich natürlich die Tür gemacht und habe die Leute aussortiert. Was natürlich wahnsinnig schwierig war, wenn man alleine den Leuten gegenüberstand, die da nicht reingehörten. Da habe ich mal fast einen Stein gegen den Kopf gekriegt. Und ist mir auch Schläge angedroht worden. Und ich bin auch nachts mit Morddrohungen nach Hause gefahren. Taxifahrer hat die Eingangstür angestrahlt und bis ich drin war in dem Haus. Und da habe ich nächtelang nicht geschlafen.
Und von wem kamen diese Drohungen? Von Leuten, die du nicht reingelassen hast?
Das weiß ich nicht genau. Das ist auch passiert. Leute, die ich nicht reingelassen habe, die haben sich oben in die Telefonzelle, waren in der Telefonzelle, haben angerufen bei der Polizei, bei mir würde gedealt und bei mir wären, wie heißen die denn mal? Bloß die Leute, die enttäuscht waren, nicht reinkamen in das Lokal, die mich dann anschwärzen wollten und dann ist es passiert, dass der Laden voll war, das Geschäft, also die Diskothek voll war und dann standen zwei Lastwagen mit Polizei vor der Tür, mit aufgepflanzten Karabinern. Und die sind ins Lokal reingekommen und haben dann also Carlo oder ich weiß nicht, wie die immer hießen, diese Terroristen gesucht, ja, bei mir. Ja. Aber haben natürlich niemanden gefunden. Ja. Aber wie gesagt, das habe ich auch erlebt.
Carlos hieß der, ja. Aha, und also das war alles üble Nachrede. Man wollte dir
das nicht
anhängen.
Das ist öfter passiert, ja. Aha. Und auch aus anderen Konkurrenzlokalen, Künstlerklausel hieß das damals, die Konkurrenz, die haben mir dann nachts die Polizei auf den Hals gehetzt. Da ist noch Remi Demi drin im Lokal und jetzt haben wir schon die Sperrstunde überschritten. Ich habe zuerst nur bis um 1 Uhr aufgehabt und habe dann mit Prozess und mit allem drum und dran eine 4-Uhr-Konzession gekriegt.
Also du musstest gute Nerven haben.
Du musst in einem Lokal immer gute Nerven haben, ja. Heute noch.
Heute noch.
Und heute ist es noch schlimmer geworden. Also heute geht es ohne Türsteher, geht überhaupt nichts mehr. Früher habe ich das selbst gemacht. Und wenn es mal ein bisschen brenzlig wurde, dann habe ich alle Männer, die im Lokal waren, mit an die Tür gelockt. Und da waren dann 20 Leute da auf einmal. Und dann haben die sich nicht getraut, irgendwas zu machen. Aber das Perfide dabei war natürlich, dass sie dann irgendwo gelauert hatten, rauf vor der Tür. Und dann, wenn jemand rein wollte oder raus wollte, die dann zusammengeschlagen haben. Das ist passiert, ja.
Sind das denn Einzelfälle gewesen oder ist das oft passiert?
Also es ist schon einige Male passiert. So einzeln war das gar nicht. Das ist also schon öfter mal passiert.
Haben sich die Anfeindungen irgendwann gelegt, der Nachbarschaft?
Jein. Es hat es immer noch später gegeben. Aber es hat sich gelegt, natürlich. Aber auch dadurch, dass es ein gemischtes Lokal gewesen ist. Dadurch habe ich natürlich viel Vorteile gehabt im Vergleich zur Nachbarschaft, dass sie nicht mehr so auf die Barrikaden gestiegen sind, wenn da irgendwelche vom ZDF, wie ich eben schon gesagt hatte, reingegangen sind und die haben das oben am Fenster mitgekriegt, dann war das natürlich ein sogenanntes Prominentenlokal geworden und da haben sich die Leute schon zurückgehalten. Dann haben sich die Leute zurückgehalten, ja.
Im Rückblick erinnert man sich natürlich an diese Vorfälle und es hat ja auch so etwas Sensationelles, also was man gerne wissen möchte, also heute, ja. Aber wir wollen keinen falschen Eindruck hier entstehen lassen, dass es eben so ein Lokal gewesen ist, wo es vielleicht wüst zugegangen ist. Also nicht vom Lokal her, sondern von der Reaktion auf das Lokal.
Also so anständig sind wir nun auch wieder nicht gewesen. Es ging es auch schon manchmal ein bisschen hoch her. Jemand hat sich ausgezogen und hat Striptease gemacht oder solche Sachen. Sind natürlich für die damalige Zeit war das auch ein bisschen haarig. Aber das ist auch passiert, ja.
Aha.
Also wir waren nicht nur brav.
Aha.
Und aber wie gesagt, im Grunde, im Ganzen war es schon so, dass man sich schon ganz sehr wohl fühlen konnte bei mir, sonst wäre das nicht so lange gewesen und hätte ich nicht so viel Erfolg gehabt. Auch vom ZDF beispielsweise, Leute haben zu mir gesagt, das ist wie in Berlin der 20er Jahre. Es mischt sich alles, jeder kann machen, was er will. Und so ist es dann auch, also habe ich auch Erfolg gehabt, viele, viele Jahre.
Ja.
Und heute ist es ja so, dass die Leute mich anhalten und sagen, ach, das war die schönste Zeit meines Lebens bei dir. Es sind nicht alles Schwule, sondern auch sogenannte normale, in Anführungsstrichen, die sagen, Mensch, ich habe meine Jugend bei dir verlebt.
Ja, das Pussycat ist ja heute, man kann schon sagen, legendär.
Ja.
Ich habe hier ein Zitat. Das ist das Buch aus dem Buch von Sabine Hampel und
ja.
Monika Wernicke.
Ja.
Steht ein Text über dich drin und da heißt es, da wird das Stammpublikum des Pussycat folgendermaßen beschrieben. Eine exklusive Menschenmischung, harte Ledertypen, schrille Tunten, zarte Jünglinge, Fummeltrinen, kerlige Lesben, Zuhälter, Aufreißer, verklemmte Spanner, Nutten, Notare, Taxifahrer, Gottes gesamte Garnitur. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Da sieht man mal, dass es so brav gar nicht bei mir zugegangen ist, wenn du mal die Liste liest von den Gästen, die bei mir verkehrt haben.
Ja, also wenn du das liest und dir vorstellst und dann denkst du schon, Junge, da ging es ja ab.
Ja, und heute ist in Wiesbaden nichts mehr los. Es gibt kaum noch Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Es gab damals auch Big Apple und Flanell und diese auch Diskotheken, wo man im Innenstadtbereich geblieben ist. Heute muss man sonst wohin fahren, um was zu erleben und in eine Diskothek zu gehen. Und dann hat man nachher Probleme, wenn man mit dem Auto nach Hause fährt und was getrunken hat, beispielsweise.
Und welche schwulen Kneipen gibt es heute oder Clubs?
Das ist, bis auf eins ist alles weg. Mhm. Früher waren 7 Lokale in Wiesbaden.
Sag doch bitte nochmal, wie sah denn das Pussycat aus? Also, und konnte man da auch essen, also trinken sowieso?
Ja, klar, trinken sowieso, aber man Kleinigkeiten haben wir auch zu essen gehabt, ja.
Also die Leute sind vorwiegend gekommen, um zu
trinken tanzen.
Und zu tanzen.
Zu tanzen. Und sich kennenzulernen und vielleicht mal dann zusammen nach Hause gehen, zu gehen. Aber wie Diskotheken ja allgemein sind, heute hat sich nicht viel verändert in der Beziehung. Mhm. Sogar die Musik ist so geblieben.
Muss man auch wissen, was die Leute trinken, also Stammgäste? Also
ja,
muss
das man weiß denen, man ja. Ja
gehört
ja.
Das dazu, ja, zum guten Wirt, dass der genau weiß, was er jetzt einschenken muss?
Ja.
Dann fühlen sich die Leute auch gut.
Mhm. Ja.
Wenn ich weiß,
gehört
dass,
alles so zusammen, ja.
Dass der Frank mir meinen Persiko einschenkt, ja.
Ja, das waren so Modegetränke damals. Das ging vom Sherry bis zum Persico, bis zum verschiedenen anderen Getränken. Wodka mit Pflaume oder mit Feige, besser gesagt. Oder es waren immer so Modeerscheinungen, ja.
Hast du denn auch ein Spezialgetränk kreiert? Ein Pussycat?
Nee, habe ich nicht gemacht.
Warum eigentlich nicht?
Ich weiß auch nicht. Heute würde ich vielleicht anders darüber denken, aber damals habe ich gar keine Zeit dafür gehabt. Es ging die Tür auf ab einer bestimmten Zeit um 12 und da haben wir dann gar nicht so schnell Bier ausschenken können, wie die Leute haben wollten. Die waren ja alle ein bisschen ungeduldig dann. Und dann ging das bis um 4 Uhr morgens, bis um 10 Uhr morgens manchmal sogar.
Also um Mitternacht habt ihr das Lokal geöffnet?
Nein, wir haben es vorher schon geöffnet, aber der Run auf das Lokal von den anderen Lokalen, von den schwulen Lokalen, die es in Wiesbaden gab und von anderen Lokalen, die auch dann bei mir verkehrt haben, die Gäste, die sind um 12 gekommen, da konnten die ja dann bis um 4, bis um 5 bleiben. Da gingen die bei denen, wurde es langsam weniger und bei mir standen die Leute dann vor der Tür. Und dann ging es weiter bis um 10 Uhr morgens manchmal. Dann sind wir mit der großen Sonnenbrille nach Hause gewankt, weil wir auch nicht mehr ganz nüchtern waren.
Sperrstunde gab es nicht.
Sperrstunde war 4 Uhr.
4 Uhr.
Ja.
Und dann hast du zugemacht und die Leute konnten noch ein bisschen was trinken.
Ja. Und dann ging es noch weiter.
Ich verstehe, also du brauchtest eine gute Kondition.
Die brauchte man, ja.
Und die hattest du?
Die hatte ich. Viele Jahre.
Durchgehend, also bis 1988 als...
Also bis 1988, ja, natürlich. Ja.
Also das heißt, du hast den Club 20 Jahre geführt?
Direkt 20 Jahre geführt und dann ist meine Konzession noch weitergelaufen. Dann habe ich aber andere Leute reingeholt und wir haben dann eine GmbH daraus gemacht und dann war ich nicht mehr so oft hinterm Tresen.
Ja, als Wirt musst du dich ständig kümmern, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass sie zu essen und zu trinken haben, dass sie guter Stimmung sind, dass es keinen Streit gibt, dass sie nach Hause gehen, wenn es Zeit ist, dass sie gegebenenfalls nicht mehr Auto fahren können und so weiter. Eine große Verantwortung hat man da?
Die hat man schon. Da ist man immer im Zwiespalt gewesen. Leute, die angetrunken waren, haben den Autoschlüssel nicht hergegeben. Und auch Leute, die angetrunken waren und die ich nicht reingelassen habe ins Lokal. Ich habe ab dem Moment die Verantwortung übernehmen müssen. Wenn der jetzt wieder rausgegangen wäre und wäre überfahren worden von einem Auto und er nicht bei mir im Lokal drin war, sondern ich habe ihn abgewiesen, habe ich trotzdem Probleme bekommen. Aber die Probleme vor allen Dingen habe ich mit den Leuten bekommen, mit den Gästen bekommen, die bisschen was getrunken hatten und dann natürlich nicht freiwillig ihren Autoschlüssel abgegeben haben. Auto fahren konnten sie ja alle, laufen konnten sie nicht mehr.
Warst du denn auch für so manchen so eine Art Beichtvater?
Das war ich auch.
Diese Funktion hat man auch als Wirt, ja?
Ich habe ja viele Prominente auch drin gehabt, von Katja Epstein angefangen bis Udo Jürgens und Sonja Ziemann und Raimund Harmsdorf und Thomas Fritsch und verschiedene andere prominente Leute.
Ist man als Wirt auf Stammgäste aus eigentlich? Ist einem das lieber? Man hat so seine Leute?
Also so ist es. Stammgäste waren natürlich wichtig für mich wochentags. Am Wochenende ist es von allein gelaufen, aber am Wochentag kam es schon darauf an, dass meine Stammgäste da waren.
Und du wusstest dann auch, was die wollen und...
Ja, man kannte sich ja untereinander. Ja. Man hat sich ja ausgetauscht. Wir haben alle die gleichen Probleme gehabt. Und das war schon wichtig auch für meine Gäste, dass sie jemanden hatten, mit dem sie reden konnten über ihre Probleme. Als untereinander auch.
Als Schwule.
Ja.
Ja, man muss noch mal daran erinnern, damals gab es ja noch den Paragraphen 175.
Den gab es bis 69, ein Jahr noch. Aber dann war der etwas... liberalisiert, aber den Paragraphen an sich gab es noch bis in die 90er Jahre.
Also dieser Paragraph, da wurde Homosexualität unter Strafe gestellt.
Ich habe erlebt bei Gästen bei mir, die waren im KZ und sind entlassen worden 1945 und 1946 sind sie wieder ins Gefängnis gekommen, weil sie erwischt worden sind mit einem anderen Mann. Die Zeiten hat es gegeben.
Damals ist es doch auch eine Zeit gewesen, da hat man nicht von Schwulen gesprochen. Also dieses Wort hat man gar nicht gesagt.
Das war ein Schimpfwort.
Das war tabuisiert oder Schimpfwort.
Ja, das war ein richtiges Schimpfwort, ja.
Man hat von Homosexuellen gesprochen. Ja. Und Homosexuelle selbst haben sich auch als homophil bezeichnet.
Ja, das war so ein bisschen, das war eigentlich nicht so üblich, aber wir haben uns untereinander schon mit schwul betitelt, beziehungsweise haben uns schon schwul genannt. Aber homophil war was für höhere Kreise.
Aber als Normalo durfte man nicht sagen, ach, der ist schwul. Also das hat sich nicht gehört.
Ja, das hat man dann unter der Hand gemacht. Man hat es ja gesagt, also... wenn der keine Frau hatte und so, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Aber, dann, aber so direkt hat man nicht darüber gesprochen.
Ja, das Pussycat hat eine bestimmte Aura gehabt, eine Aura von Verruchtheit, von Verbotenem. Und das war auch für viele ein Anreiz. Ja? Jedenfalls, ich habe heute rumgefragt, also wer kennt das Pussycat, wer kann sich daran erinnern? Und da ist mir das gesagt worden, dass das sehr spannend gewesen ist. Also weil was, man wollte mal gucken, was da abgeht.
Ich sage ein Wort, Berlin 20er Jahre. Diese Lokale waren ja auch verrucht, die sind ja auch gemalt worden von Dix und so, von diesen bekannten, berühmten Malern aus den 20er Jahren. Aber in Wirklichkeit war das gar nicht so schlimm.
Ja, was sollte denn das Verruchte sein? Also ich bin nicht im Pussycat gewesen, deswegen weiß ich das nicht aus eigener Anschauung. Also ich kann mir zwar vorstellen, was verrucht sein könnte, aber ich wüsste es gern von dir.
Verrucht vielleicht. Ich meine, es hat das sogenannte, die nicht dazu gehörten, also die, die nicht schwul waren, die reingekommen sind und haben gedacht, jetzt wird ihnen gleich wird an die Wäsche gegangen. Und da wird in den Separés, die ich ja nicht gehabt habe, ging es da hoch her, mit, wie in einem Puff, in einem Männerpuff natürlich. Aber das war nicht so.
Also diese Dinge haben da nicht stattgefunden, da haben sich die Leute nur kennengelernt.
Da haben sich die Leute kennengelernt, da ist es auch ein bisschen mal über die Stränge gegangen. Aber wie gesagt, das war braver eigentlich, als es in der Öffentlichkeit dargestellt worden ist. Manche Leute waren enttäuscht, wenn sie da drin gewesen sind.
Wenn man dir damals gesagt hätte, 1968, dass Wiesbaden mal na, so ungefähr 50 Jahre später einen schwulen Bürgermeister haben würde, einen schwulen Oberbürgermeister, was hättest du da gesagt?
Ja, ich hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich hätte gedacht, das gibt's doch nicht. Den Vater habe ich ja gekannt von dem Herrn Gehrig, ganz gut sogar. Kennen immer noch, der lebt ja noch. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Und auch noch in Mainz. Aber Gott sei Dank hat sich das alles geändert.
In Mainz gibt es ja auch einen schwulen Oberbürgermeister, ja. Wie wir wissen. Ja? Ja. Das hättest du dir damals nicht vorstellen können.
Nein,
ja.
Das hätte sich niemand vorstellen können. Und vor allen Dingen jetzt, wie es gewesen ist, da vor ein oder zwei Jahren, dass die mal sich Küsschen gegeben haben, die beiden. Ich glaube, da wären die Leute tot umgefallen, die ringsherum gesessen haben früher bei Mainz, wie es singt und lacht. Das wäre also überhaupt nicht möglich gewesen.
Aber dennoch meinst du, dass die Entwicklung zwar positiv verlaufen ist, aber nicht so, dass heute Schwule nicht mehr diskriminiert werden?
Es gibt noch viele, viele Leute auch mit anderen Wurzeln, wie sagt man, mit anderen Kulturen und mit anderen Religionen. Das sieht man ja in Russland beispielsweise, dass das durchaus noch nicht üblich ist, dass das also normal ist alles. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sich das in Amerika entwickelt jetzt. Wo es ja auch viele, viele Gegner gibt, gerade die sehr in der Kirche eingebunden sind.
Ja.
Und heiraten und so, das wäre auch früher nicht möglich gewesen. Geheiratet hat man ja immer noch nicht, das ist ja eine Partnerschaft. Nicht gleichbedeutend mit, aber es hat sich geändert, Gott sei Dank. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es kann auch wieder Rückschläge geben.
Heute sind wir im April 2023. 6 Jahre sind also vergangen seit unserem letzten Gespräch. Viel ist passiert in diesen Jahren. Schwule und Lesben können heiraten. Sie sind präsenter in den Medien und der Öffentlichkeit als je zuvor. Und was sagt Frank Brabant?
Wenn wir von dir erfahren, wie die Stimmung damals war und was Schwule erleben und erdulden mussten, fragt man sich jetzt hier und heute, wie steht es um die Akzeptanz der Schwulen in unserer Gesellschaft im Jahr 2023, also 55 Jahre, nachdem du das Pussycat übernommen hast?
Gott sei Dank hat sich das geändert. Gott sei Dank hat sich das geändert. Inzwischen können die Leute ja auch heiraten. Mein Schwiegervater, in Anführungsstrichen, ich war ja damals befreundet, 25 Jahre, ist ja dann mein Freund gestorben, der würde sich heute noch im Grab umdrehen, wenn er das mitkriegen würde, wie das sich alles geändert hat. Aber ich bin der Überzeugung, es ist irgendwo doch ein Firnis,
wenn man hört, dann sagen die Leute, ich habe nichts gegen Schwule, aber bitte nicht in meiner Familie. So ist es geblieben bis jetzt. Und ich hoffe, es gibt keinen Rückschlag. Wenn man das jetzt mitkriegt in Afrika, es ist verboten worden, in Uganda oder irgendwo, ich weiß es nicht genau, und in Russland und überall ist es ja auch verboten. Ich meine, es ist ja sogar so weit gegangen jetzt in Afrika, dass sie mit dem Tode bedroht werden.
Und wie
ich hoffe, das geht nicht wieder rückwärts.
Wie schätzt du die Situation in Deutschland ein? Ist die Akzeptanz hierzulande belastbar?
Ich hoffe es. Ich hoffe es. Aber ich muss dazu sagen, es gibt immer noch in Berlin beispielsweise auch, wenn zwei Männer oder Frauen Händchen halten durch die Stadt gehen, dann kann es passieren, dass sie zusammengeschlagen werden. Das ist natürlich auch damit zu begründen, es gibt viele Einwohner in Deutschland, die aus arabischen Ländern kommen. Und in arabischen Ländern ist es nach wie vor verboten. Und die können sich nicht so schnell umstellen auf die deutschen Gegebenheiten. Und deswegen passiert es ab und zu mal immer wieder in großen Städten, dass die Probleme bekommen.
Wie verhalten sich jüngere Generationen schwuler Menschen? Sind die unbefangen? Manche gehen das Thema ja, sagen wir mal, offensiv an. Sie outen sich sehr selbstbewusst.
Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut, aber Hauptsache, sie werden auch mit ihrer Familie fertig. Ich meine, das Outing, wie man so sagen, das ist aber auch problematisch in den Familien, wo die Eltern natürlich sagen, oh Gott, ich hätte ja lieber Enkelkinder und du hättest geheiratet. Und vor allen Dingen auch in den Familien, die dazugekommen sind in Deutschland aus arabischen Ländern, das ist besonders schwierig da, sich zu outen in der Familie. Die schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen.
Du bist skeptisch?
Ich bleibe skeptisch, ja. Leider bin ich nicht mehr so jung. Ich hätte ja auch gern geheiratet und hätte Kinder gekriegt. Aber das ist mir ja versagt geblieben. Dafür habe ich ja meine Bilder, meine 650 Kinder.
Schlussfrage. Du hast in einem früheren Gespräch mal von deiner Sucht gesprochen, also der Sammelsucht. Hast du deine Sucht mittlerweile in den Griff bekommen?
Nein. Das wird auch immer so bleiben. Frag andere Sammler, egal was sie sammeln, ob sie Briefmarken sammeln, ob sie Untersetzer von Biergläsern sammeln. Es bleibt, die Sucht bleibt. Die wird sich nie ändern. Da muss man wirklich zweimal in die Woche zum Psychiater gehen. Dann wird sich das vielleicht ein bisschen ändern.
Du hast einmal den schönen Satz gesagt, der Stachel im Fleisch des ewigen Sammlers in mir. Kannst du das mal erklären? Der Stachel im Fleisch des ewigen Sammlers.
Ja, das ist, hat genau den, das ist genau das, was ich sagen würde und immer gesagt habe, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann wird es immer so bleiben. Dann wird es nie ein Ende nehmen. Aber bei mir ist es einfach so weit, dass ich das mir nicht mehr leisten kann und deswegen ist es jetzt beendet worden. Wenn mir jemand für 2,50 Euro einen Picasso anbietet, dann würde ich ihn sofort kaufen und nehmen.
Das sagst du immer. Nochmal zu diesem Bild der Stachel im Fleisch, das ist ja schmerzhaft.
Das war manchmal schmerzhaft, ja, weil ich auf Verschiedenes verzichten musste. Worauf auf Urlaub oder sowas musste ich dann schon mal sagen, nee, das geht jetzt dieses Jahr nicht, jetzt habe ich ein Bild gekauft.
Frank Brabant, vielen Dank.
Die letzten Bilder, die Frank Brabant gekauft hat, stammen von Otto Fischer-Trachau, Professor an der Werk- und Kunstschule Wiesbaden und seinem Schüler Erich Franke. Fischer-Trachau war übrigens auch der Lehrer von Karl Otto Hü. Die Bilder werden im April in der Kunstarche ausgestellt. Es geht um die Werk- und Kunstschule Wiesbaden in den Jahren von 1927 bis 1933. Und ob es tatsächlich die letzten Bilder sind, die der Sammler gekauft hat, das wagen wir zu bezweifeln. Frank Brabant, zum 85. herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Und das war's für heute. Die Sendung können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem der brabantschen Lieblingslieder aus der Disco-Zeit. Gloria Gaynor, I Will Survive.